SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Eine alleinerziehende Mutter, eigentlich unpolitisch, geht nach einem rassistisch motivierten Attentat in ihrer Nachbarschaft auf die Barrikaden, zieht mit einem älteren Freund, einem Alt-68er, eine gewitzte, aber nicht ganz legale Kampagne gegen die AfD auf, wird angefeindet und bedroht und am Ende, aber das verrate ich jetzt besser mal nicht, denn diese Geschichte ist die Handlung eines gut 100-seitigen Comics gegen rechts mit dem Titel Vogelschiss. Rasant gezeichnet, vielfach lobend rezensiert und die Initiatorin und Autorin des Projekts war davor ebenso wenig Comic-Spezialistin wie ihre Heldin politische Aktivistin, sondern Lektorin, Texterin und Übersetzerin für Sach- und Fachbücher. Frauke Bahle, willkommen bei Tandem.
Hallo.
Welche dieser vielen Reaktionen hat dich denn besonders gefreut?
Na, im Grunde genommen alle. Das allererste, was mich wirklich umgeworfen hat, das ist, wir haben ja einen Teil der Produktionskosten durch Crowdfunding reingeholt und diese Crowdfunding-Kampagne ging halt völlig durch die Decke. Wir hatten da ein Startlevel von, weiß ich nicht, 8.000 Euro eingesetzt. Ich hatte Respekt vor dieser Summe und nach einem Tag war die erreicht. Und am Ende hatten wir über 30.000 Euro zusammen, mit der wir natürlich dann die Druckkosten schon mal ganz gut zahlen konnten.
Es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass dieser Band erschienen ist. Wie begleitet dich dieser Comic auch heute noch, von so einer Radiosendung wie jetzt mal abgesehen?
Wir sind natürlich immer noch dabei, ihn möglichst publik zu machen. Wir haben wahnsinnig viel Reaktionen von Radiosendern, freie Radios waren viel dabei, von Zeitschriften, Zeitungen. Wir hatten viele Rezensionen und wir versuchen da einfach immer noch weiter aktiv zu bleiben. Wir hatten eine Rezension vor kurzem im Vorwärts, diesem SPD-Magazin. Insofern, ich bin nicht mehr so beschäftigt wie letztes Jahr um diese Zeit, aber es ist kontinuierlich, dass ich versuche, irgendwo noch mehr Aufmerksamkeit auf diesen Comic zu lenken.
SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Frauke Bahle, Autorin von Vogelschiss, einer Graphic Novel gegen rechts, die im Wahljahr 2021 für einiges Aufsehen sorgte. Viel Berichterstattung, auch hier in SWR 2, viele Rezensionen und eigentlich alle positiv. Du hattest davor noch nie dran gedacht, einen Comic zu gestalten, Frauke. Was war rückblickend der Auslöser, dass du offenbar dachtest, ich muss jetzt was tun?
Der Auslöser kam 2020 im Herbst, war es vielleicht Anfang Oktober. Wir haben ja hier in Freiburg zwei AfDler im Stadtrat sitzen. Davon ist einer der berühmt-berüchtigte Mandic. Inzwischen ist er seinem Rauswurf vorgekommen und ist ausgetreten. Und Mandic ist bekannt für seine Zitate, die er so raushaut. Also ich will das hier gar nicht wiederholen, was er da gesagt hat.
Es war was sehr Sexistisches, glaube ich.
Es war wirklich sehr, sehr sexistisch und es ist sehr hochgekocht. Es kam in der Badischen Zeitung und auch sein AfD-Kollege Detlef Huber ist dazu befragt worden. Und wie das dann so ist, die beschmutzen sich ja gegenseitig dann nicht mit Kritik. Es kochte auf und irgendwie war uns allen aber klar, das wird auch wieder abflauen. Das ebbt dann einfach wieder ab. Das ist ein weiterer Tabubruch und das gerät dann wieder in Vergessenheit. Wir haben über diese Geschichte viel im Kollegen- und Bekanntenkreis gesprochen und sind dazu gekommen, dass wir das nicht weiter tolerieren wollen. Diese Tabubrüche sind kalkuliert, die sind dazu da, dass man die Grenzen des Sagbaren immer weiter nach rechts verschiebt. Man denke an das Zitat von Alexander Gauland, dieser Vergleich des Holocausts mit einem Vogelschiss.
Der ja dem Comic dann den Namen gegeben hat.
Genau, der dann auch Namensgeber gespielt hat, unfreiwillige Dinge, schätze ich mal. Das gerät wieder in Vergessenheit und dann ist wieder Business as usual. Und das wollten wir nicht. Und da hatten wir dann plötzlich diese Idee. Also wenn ich wir sage, dann meine ich Joe Schneidmadel und mich.
Ihr seid ein Ehepaar, ne?
Genau, und wir sind verheiratet. Da hatten wir die Idee, wir nutzen diese Zitate, bauen die in eine Geschichte ein, damit das Ganze nicht so schwer wird. Ich meine, es gibt wirklich gute Sachbücher über Rechtsextremismus und über die AfD, über Populismus. Da gibt es wahnsinnig gute Literatur, aber es ist halt schwere Kost. Und wir wollten gerne etwas machen, das man gerne liest, obwohl der Inhalt auch schwere Kost ist. Und so kamen wir dann auf das Comic-Format.
Und hattet ihr da schon eine Nähe dazu? Also ist einer von euch oder seid ihr beide Comic-Fans oder Leser oder gewesen?
Gewesen wäre jetzt schön, wenn es uns abgewöhnt hätte. Nein, wir sind eigentlich beide keine Comic-Fans. Fans, das kann man nicht sagen, natürlich Asterix und was weiß ich, das kennen wir, haben wir oft gelesen und mögen es, aber diese ganzen Feinheiten, die es da gibt, französische Comic ist ja so vielgestaltig, da können wir in Deutschland eigentlich nur von träumen. Da kannten wir uns nicht besonders gut aus. Es war wirklich eher so die Vermutung, dass man über dieses Format eine gewisse Leichtigkeit und natürlich auch einen gewissen Humor, eine gewisse Satire ganz gut reinbringen kann.
Ich habe eingangs den Plot ganz kurz umrissen. Heldin Eleni, alleinerziehende Mutter in einer Großstadt, wird nach einem Attentat in der Nachbarschaft zur Aktivistin gegen rechts. Was würdest du als Autorin der Geschichte noch hinzufügen wollen? Was war inhaltlich noch essentiell?
Naja gut, das Happy End ist natürlich essentiell. Es war uns wichtig, dass das Ganze nicht mit Mord und Totschlag endet. Was auch rauskommt und was wir selber beim Machen erfahren haben, das ist das viele positive Feedback, was die zwei im Comic bekommen. Mhm. Sie stellen ja dann durch ihre Aktivitäten und durch ihre Aktionen im Internet fest, dass es da schon wahnsinnig viele Initiativen und Organisationen gibt und dass man da auch Rückhalt bekommt, Unterstützung, dass man seinerseits auch unterstützen kann, dass es da eine Gemeinschaft gibt. Und genau das haben wir beim Machen dieses Comics ja auch sehr schnell gemerkt, dass das Thema tatsächlich Türen öffnet. Und da standen dann auf einmal Leute bereit und haben gesagt, hier, ich kenne mich in der Buchbranche gut aus, ich kann euch beraten. Oder ein Fotograf sagt, Mensch, normalerweise mache ich das nicht, aber ihr könnt die Fotos verwenden, da will ich kein Geld für, weil ich unterstütze euch damit. Das kommt im Comic raus und das ist nicht erfunden, weil es ein schönes Happy End ist, sondern das ist Realität.
Also wer da aufstehen will gegen rechts, der ist nicht alleine. Eine Besonderheit formaler Art sind die vielen Sprechblasen mit blauer Schrift. Das sind nämlich Originalzitate, die sich durch den Comic ziehen, überwiegend von Politikern der AfD. Warum war das wichtig?
Ich hatte eingangs gesagt, dass das die Initialzündung war, dieses Zitat von Manditsch, natürlich auch das von Gauland mit dem Vogelschiss. Die Zitate in ihrer Geballtheit, das ist das, was ich sehr oft gehört habe von Lesern und Leserinnen, diese Zitate in ihrer Geballtheit kommen einfach noch mal viel krasser rüber. Wenn man gelegentlich mal hört, dass Frau Weidel von Kopftuchmädchen und Messermännern spricht oder dass irgendjemand vergast oder entsorgt werden soll, dann sind das so einzelne Ereignisse, die so scheinbar für sich stehen. Und wenn man diese Geballtheit an Zitaten dann aber vor sich hat, dann sieht man, das kommt sehr häufig vor, es sind sehr viele. Da wird von Seiten der AfD-Parteiführung natürlich auch viel toleriert. Man grenzt sich ja grundsätzlich nicht ab, auch nicht von Höcke, der offiziell ja nun als Faschist bezeichnet werden darf. Im Grunde genommen sind die Zitate das Herzstück dieser Graphic Novel.
Und du hast die alle zusammengesucht und dafür ausgiebig in den Quellen recherchiert. Das stelle ich mir nicht als angenehme Tätigkeit vor. Wie ging es dir damit?
Das ist überhaupt keine angenehme Tätigkeit. Am Anfang ging das noch. Irgendwann guckt man halt immer und immer wieder in dieselben Gesichter. Und das ist manchmal schwer zu ertragen. Ich habe sehr lange das Lied von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, sehr laut am Ende eines Arbeitstages gehört, weil ich gemerkt habe, ich muss da irgendwie ein bisschen Dampf ablassen und ich muss mir auch immer wieder sagen, ich habe hier die Zitate, die habe ich jetzt sauber recherchiert, die habe ich auch alle abgelegt, da kann ich drauf zurückgreifen und wenn ich daraus eine Satire baue, dann ist das von der Kunstfreiheit gedeckt. Da muss ich jetzt keine Angst haben, verklagt zu werden, denn die Jungs und Mädels von der AfD sind ja recht klagefreudig.
Sagt Frauke Barle in SWR 2 Tandem über die Zitate in ihrem Comic gegen rechts Vogelschiss. Und dann hören wir jetzt natürlich Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Danger Dan in SWR 2 Tandem. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Eben auch Vogelschiss, der Comic gegen rechts, den Frauke Bahle initiiert und geschrieben hat und in dessen Sprechblasen, Dialogen auch massenhaft Originalzitate von AfD-Politikern Verwendung finden. Mit sauberem Quellenglossar im Anhang. Im Oktober 2020 stand die Idee, Frauke, hast du gesagt, und das Ziel, dann bis zur Bundestagswahl eine Graphic Novel rauszubringen. Musstest du als freie Lektorin dann eigentlich alle deine Aufträge erstmal ruhen lassen?
Ja, das musste ich tatsächlich. Wir sind alle selbstständig, deswegen ist dieses Projekt überhaupt möglich gewesen. Wir haben tatsächlich alles stehen und liegen gelassen und haben uns an die Arbeit gemacht. Im November, Dezember haben Joe Schneidmal und ich die Geschichte entwickelt, haben das Konzept geschrieben, die Dialoge oder eine erste Version der Dialoge verfasst und haben uns auch schon mal so ein paar Ideen gesammelt für die Bilder. Im Januar haben wir dann mit dem Illustrator Julian Waldvogel, Verena Nunn, die als Grafikerin dabei ist, haben wir zusammengesessen und haben Seite für Seite konzipiert, haben Panel für Panel entworfen gemeinsam. Dabei haben Joe und ich dann festgestellt, dass da jetzt plötzlich zwei sehr visuell denkende Menschen am Tisch sitzen und die völlig andere Ideen haben, wie man jetzt diesen Inhalt in Szene setzen kann. Das war wirklich extrem spannend zu sehen und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war eine wirklich sehr kreative Zeit, in der wir auch vieles nochmal umgeworfen haben. Viele Dialoge haben wir nochmal neu geschrieben, weil wir gemerkt haben, so funktioniert es nicht. So im Zusammenhang mit den Bildern muss es dann doch nochmal anders laufen. Oder an manchen Stellen haben wir auch gemerkt, okay, wenn Eleni jetzt so weitermacht, dann ist sie einfach schlicht eine Rabenmutter. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Fürsorge noch einbauen und so. Das war wirklich eine total spannende Zeit. Es ging so bis Anfang Februar ungefähr. Danach war für mich erstmal wieder ein bisschen Luft. Da hat dann halt Julian losgelegt mit den Reihenzeichnungen.
Ich nehme an, dass die Grafikerin und der Zeichner umgekehrt sagen würden, wir saßen mit zwei Leuten, die total vom Text kamen. Also ihr hattet alle klare Kompetenzen und trotzdem war es für alle was komplett Neues, dieses Projekt, oder?
Ja, genau. Und das war für alle was komplett Neues. Für Julian ist es tatsächlich der erste Comic, den er gezeichnet hat. Also diesen Umfang, hat er immer gesagt, hat er einfach noch nie bewältigt und vor allem nicht in dieser doch recht kurzen Zeit, wie wir dann nach einiger Zeit festgestellt haben, die uns zur Verfügung stand. Eigentlich hat das vorne und hinten nicht gereicht und deswegen mussten wir dann gegen später auch nochmal Vincent Beck mit reinholen, der Gott sei Dank Zeit und Lust hatte, da mit dem Coloring ein bisschen auszuhelfen. Oder ein bisschen ist gut, also der hat ordentlich ausgeholfen.
War denn die Stimmung immer gut? War der immer zuversichtlich?
Na, natürlich. Nein, die war natürlich nicht immer gut. Wir haben uns auch mal in die Wolle gekriegt, aber das Schöne ist, dadurch, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat und seine Zuständigkeit, haben sich solche Unstimmigkeiten auch immer wieder beilegen lassen. Also da war dann einfach klar, okay, ihr könnt jetzt hier Vorschläge machen für die Dialoge, aber am Ende bin ich diejenige, die das entscheidet. Und genauso hat Julian eben auch agiert, wenn ich gesagt habe, also hier, das ist jetzt die Nase von Verini, es sieht jetzt aber ein bisschen spitz aus. Dann hat er manchmal auch auf stur geschaltet und hat gesagt, nee, die will ich genau so haben.
Und was nochmal diese ganzen Originalzitate betrifft, galt es da eigentlich auch rechtlich ständig irgendwas zu berücksichtigen oder abzuklären?
Wir haben einen Medienanwalt, der das Ganze erstmal die Idee abgesegnet hat sozusagen und gesagt hat, das ist eine Satire und Satire darf sehr viel. Er hat zum einen die Idee abgesegnet und er hat auch das gesamte Werk gelesen, bevor es in Druck ging und hat auch wirklich geschaut, was habe ich recherchiert und ist das alles schlüssig und hat danach dann gesagt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, das können wir so machen.
Und am Ende stand dann eben eine politisch ambitionierte, aber eben auch künstlerisch überzeugende Graphic Novel. Also muss man, ich finde es wirklich beeindruckend, dass auch die Zeichnungen, also dass der Zeichner das erste Mal einen Comic gemacht hat und das dann auch in Comic-Fachmagazinen besprochen wird und sehr gelobt wird. Und diese ganze Arbeit war natürlich getragen von der Idee, mit diesem Comic was erreichen und was ausrichten zu wollen. Was ist denn die Message von dem Ganzen für dich?
Also unser Anliegen war es, auf die Gefahr hinzuweisen, die die AfD für unsere Gesellschaft und für die Demokratie darstellt. Unsere Message ist, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Das ist in Teilen wirklich rechtsextrem und diejenigen, die nicht rechtsextrem sind, tolerieren diesen Rechtsextremismus. Hass und Hetze sind extrem verbreitet unter AfD-Mitgliedern, unter AfD-Politikern. Selbst im Vorstand macht man von diesem Mittel Gebrauch und Hass und Hetze führen irgendwann zu Gewalt. Und das ist eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen dürfen. Erreichen wir jetzt rechtsradikale Menschen mit unserer Graphic Novel? Das glaube ich eher nicht. Es gibt natürlich auch viele AfD-Wähler, die aus Protest diese Partei wählen und selber eigentlich gar nicht rechtsradikal sind. Aber sie wählen eine rechtsradikale Partei und vielleicht erreichen wir die. Das wäre tatsächlich wunderbar, wenn wir da den ein oder anderen AfD-Wähler eines Besseren belehren könnten. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir wieder eine sehr deutliche und auch wirklich sehr lautstarke Haltung gegenüber Rechtsextremismus, gegenüber Rassismus, Antisemitismus. Wir müssen einen Standpunkt formulieren. Wir müssen sagen, wo wir uns befinden in unserer Gesellschaft, was wir tolerieren wollen und was wir nicht tolerieren wollen. Und Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus wollen wir nicht tolerieren.
Sie hören SWR 2 Tandem und wir sprechen mit Frauke Barle über Vogelschiss, ihre Graphic Novel gegen rechts, die vergangenen Sommer vor der Bundestagswahl erschienen ist, aber natürlich weiterhin brandaktuell und lesenswert bleibt. Du hast vorhin schon gesagt, per Crowdfunding wurde das finanziert. Ihr hattet natürlich jetzt nicht irgendeinen fetten Verlagsvorschuss. Wie seid ihr das angegangen? Wer hat da alles mitgeholfen, um das Ding finanziell auf die Beine zu stellen?
Wir hatten zunächst mal überhaupt nicht die Idee zum Crowdfunding. Das wurde uns angetragen sozusagen. Wir haben Kontakte zur Hochschule der Medien. Da hat einer der Professoren gesagt, du, ich habe hier ein Seminar, da könnte ich das als Seminararbeit vergeben. Und da hat sich dann sehr schnell eine Gruppe von Studierenden zusammengefunden, die gesagt haben, jawohl, das finden wir gut. Wir machen jetzt als Seminararbeit eine Crowdfunding-Kampagne für eine Graphic Novel gegen rechts. Und so kamen wir zu dem Crowdfunding, haben das im April, glaube ich, gestartet, haben gleichzeitig, ich meine, Joe und ich, wir sind beide über 50, wir sind jetzt nicht so die Social Media Experten, da war es wirklich extrem gut, diese Studierenden da zu haben, die da natürlich mit allen Wassern gewaschen sind. Wir haben gleichzeitig zu dieser Crowdfunding-Kampagne das begleitet auf Twitter, Facebook und Instagram. Und so ist diese Kampagne dann auch sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich gestartet.
Und es wurde dann, wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin auch mehr Geld, als ihr unbedingt gebraucht hättet. Und von dem Überschuss habt ihr dann auch Organisationen unterstützt, die sich gegen rechts wenden.
Genau. Wenn ich mich recht entsinne, dann war das Julians Idee. Und es war eine grandiose Idee, einen Teil der Einnahmen aus dieser Crowdfunding-Kampagne an Initiativen zu spenden, die sich jetzt schon gegen rechts engagieren. Da ist zum Beispiel die Initiative, die nach dem Anschlag in Hanau gegründet wurde, die ist dabei. Wir haben geschaut, dass es Initiativen sind, die irgendwie mit unserer Graphic Novel zu tun haben. Und wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 1.000 Euro pro Initiative dann am Ende spenden können.
Sag ruhig noch ein, zwei Beispiele, an wen das ging und wen ihr da rausgesucht habt.
Da war zum Beispiel der Sheroes Fund dabei, den hat Jasmina Kuhnke mitbegründet über die Amadeus-Stiftung. Es sind Kein Bock auf Nazis dabei aus Berlin. Jetzt muss ich überlegen, wen haben wir denn dann noch? Ah, Hassmelden. Hassmelden ist natürlich eine wunderbare Plattform, über die man Hass im Internet melden und dann auch wirklich zur Anzeige bringen lassen kann. Auch das spielt ja eine Rolle in unserer Geschichte. Mhm. Genau, ich habe jetzt irgendeine vergessen, aber auf die komme ich jetzt gerade nicht.
Die Erstauflage betrug 5.000 Stück, ich glaube es sind 3.000 verkauft. Hast du denn, wir sprachen vorher schon kurz über das Feedback, was habt ihr darüber gehört, jenseits von Presserezensionen?
In den sozialen Netzwerken haben wir sehr wenig Reaktion in dem Sinne, als dass wir einfach wenig Reichweite haben. Da haben wir, also auf Twitter haben wir nur Positives erfahren. Auf Facebook wurden wir mal als Bolschewiken beschimpft. Das war aber auch so mit das Schlimmste, was uns widerfahren ist. Die meisten Reaktionen kamen tatsächlich mal nach einem Interview für die Sendung Lesart im Deutschlandfunk. Da war, glaube ich, der Beitrag 2 Stunden online und schon waren da 300 Kommentare unter diesem Artikel. Das fand ich sehr interessant, vor allem, weil sehr viel Kritisches dabei war. Also da wurde sehr viel darüber geredet, dass wir die eigene Bubble nur bedienen und dass das bringt doch nichts. Und natürlich auch immer das gute alte Argument Meinungsfreiheit, Toleranz und so weiter.
Das mit dem, das bringt doch nichts, hast du natürlich vorhin schon so ein bisschen angesprochen, immer diese Sorge, predigt man da nur zu den ohnehin schon Bekehrten, wen kann man überhaupt erreichen? Ihr habt da sicher viel darüber gesprochen. Wie siehst du das aktuell? Wie schlagkräftig oder wie wirksam kann so eine Aktion, so ein Werk sein?
Also wenn ich höre, wie sich da manchmal so die Kreise schließen, dann glaube ich, dass so eine Aktion schon schlagkräftig sein kann. Natürlich haben wir es nicht geschafft, dass die AfD unter 5% geblieben ist. Aber ich treffe manchmal Menschen, die sagen, ach du bist Frauke, dann bist du ja die, die ich da beim Crowdfunding unterstützt habe. Oder ach du bist das mit die mit dem Comic, den habe ich neulich gelesen. Und ich kenne die Leute noch gar nicht. Ja? Also es zieht Kreise außerhalb meines eigenen Bekannten- und Freundeskreis. Natürlich, weil wir ja groß in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ich denke schon, dass das gerade durch diese Zitate, dass wir da eine Diskussion anregen konnten und dass diese Diskussion dann hoffentlich dazu führt, dass Menschen eine klarere Haltung einfach einnehmen.
In der Tat hat die AfD ja in den letzten 2 Jahren auch noch durch Corona und durch Gegner der Corona-Maßnahmen diesen Zulauf bekommen. Du, die sich viel mit den Ansichten und Ideen der Partei jetzt viel beschäftigt hat, was denkst du, wenn du das siehst?
Da staune ich sehr zum Teil. Also ich habe so das Gefühl, ich habe mich mit Querdenkern nie wirklich beschäftigt, aber ich habe das Gefühl, dass da sehr viele Menschen in diese Querdenker-Ecke gerutscht sind, von denen ich das nie erwartet hätte und denen ich im Leben keine rechtsextreme Einstellung unterschieben würde. Und doch gibt es da immer wieder diese Nähe. Das verblüfft mich wirklich. Ich habe das nicht kommen sehen und mich beunruhigt das sehr, weil das dadurch deutlich näher in meinen Freundeskreis auch gerückt ist, dieses ganze Thema. Das ist so eine Allianz, die ist sehr schwierig. Da müssen wir wirklich sehr gut drauf aufpassen. Das sehe ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis, wo plötzlich der Bruder mit einem rechtsextremen Anwalt sich ablichten lässt. Das ist so eine Nähe, die ist einfach wirklich gefährlich.
SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Frauke Barle. Wir haben schon ausführlich über ihren Comic gegen rechts gesprochen. Aber das ist ja nicht alles in deinem Leben. Du hast vorher schon gesagt, da mussten einige Jobs erstmal Pause machen und Platz machen für die Comicarbeit. Wie sieht dein beruflicher Alltag heute wieder aus?
Ich bin gerade vom Schreibtisch aufgestanden und habe ein Buch über Bäume redigiert. Also meine Themen sind tatsächlich überhaupt nicht politisch. Ich bin von Haus aus Biologin, habe sehr lange als Medizinredakteurin auch gearbeitet. Das sind so inhaltlich meine Themen: Gesundheit, Medizin, Biologie, Umweltschutz, Natur. Ich übersetze Kinderbücher über Sachthemen. Das sind so die Schwerpunkte.
In Karlsruhe hast du Biologie studiert. Hast du dir die berufliche Ausrichtung damals schon so Richtung Publizistik ausgemalt?
Das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Ich habe mir das nicht ausgemalt, aber ich habe, bevor ich den Studiengang angefangen habe, mal einen Artikel gelesen, ich glaube Campus oder wie diese Zeitschrift heißt, über Biologen in Redaktionen, dass das also eine Möglichkeit ist, wo Biologen unterkommen können. Dann habe ich das vergessen über die Jahre und als ich fertig war mit dem Studium, kam dann irgendwann eine Stellenanzeige vom Kosmos Verlag, die eine Biologin suchten für ihre Naturredaktion. Und da fiel mir dieser Artikel im Campus wieder ein und seither bin ich Redakteurin.
In der Biologie ist ja vielleicht jetzt ein brisantes Thema der Klimawandel. Merkst du das thematisch, dass dazu jetzt mehr Arbeit anfällt?
Nee, mehr Arbeit fällt nicht an, es fallen andere Themen an. Also Ich habe zum Beispiel schon ein Buch über Waldbrände jetzt auf dem Tisch gehabt oder Waldbau generell. Man merkt bei vielen Naturführern oder bei Sachbüchern, die so Anbau, Forstwirtschaft zum Thema haben, dass der Klimawandel da eine größere Rolle spielt. Bei der Bewirtschaftung, bei der Auswahl der Arten und natürlich im Naturschutz wird schon innerhalb der Bücher kriegt er mehr Raum.
Was dich auch begleitet oder deine Biografie ist schon auch aber der Rest der Welt, die ferne Welt, das Reisen. Mitte, Ende der 90er warst du ein halbes Jahr in Tibet. Was hatte dich dorthin gezogen?
Die Neugier. Also ich lebe eigentlich mit einem permanenten Gefühl von Fernweh, könnte man sagen. Ich habe eigentlich immer Reiselust. Ich habe das Glück, mit einem Menschen verheiratet zu sein, denen es ähnlich geht. Man fragt uns zum Beispiel auch heute gar nicht mehr, seid ihr an Weihnachten da, sondern eher, wo seid ihr denn dieses Jahr an Weihnachten?
Wo wart ihr denn dieses Jahr an Weihnachten?
In Freiburg tatsächlich. Ja, es ist einfach Neugier auf den Rest der Welt. Da kann man so viele tolle Dinge erleben. Man kann die Perspektive wechseln. Also zum Beispiel, wenn wir beim Thema Weihnachten sind. Ich war mal an Weihnachten in Nepal in so einem ganz kleinen Hütchen. Und wir hatten, man musste da hinlaufen. Wir hatten eine Flasche Wein im Gepäck, haben die tagelang im Rucksack rumgetragen, um sie am 24. Dezember dann zu öffnen. Und der Besitzer dieses Hütchens fragte, was denn los ist. Und wir sagen, ja, es ist Weihnachten. Und dann überlegte kurz und sagt, davon habe ich auch schon mal gehört. Und ich meine, solche Überraschungen, die sind einfach Gold wert.
Aber wenn man nach Tibet und Nepal nur gerade reist, dann stelle ich mir schon eine gewisse Affinität vor zu dieser Weltgegend, vielleicht auch zu der Philosophie oder Religiosität, die man dort vermutet. Mehr als jetzt nur Neugier und Reiselust.
Ja, natürlich. Also das finde ich total spannend. Buddhistische Glaube oder die Gesellschaft, wie sie dort lebt, das ist total spannend. Ich will das nicht glorifizieren, das hat auch seine Schattenseiten natürlich. Aber was ich wirklich interessant finde, das ist diese komplett andere Art zu leben und zu denken. Sich selber zu spüren, mit Menschen zu kommunizieren, das ist eine Sache, ich kann das nur empfehlen, da mal genauer hinzugucken, was es noch für Möglichkeiten gibt, wie man so denken und leben kann.
Von 2003 bis 2005 wart ihr sogar komplett auf Weltreise. Da träumen eine Menge Leute davon. War das eine einschneidende Zeit, die dich heute noch begleitet?
Ja, natürlich. Inzwischen ist es ja nun schon echt eine ganze Weile her. Aber das ist extrem einschneidend, weil man ja, wir haben ja alles aufgegeben. Ich habe den Job aufgegeben, wir haben die Wohnung aufgegeben, wir haben Freunde und Familie 1,5 Jahre nicht gesehen. Das ist natürlich total einschneidend. Und dieses permanent auf Achse zu sein, ist auch ein Gefühl, das muss man auch aushalten. Da haben wir auch gemerkt, das geht gar nicht immer. Man kann das nicht immer und immer weitermachen. Wir sind dann häufiger mal an einem Ort geblieben, um dort zu arbeiten. Gar nicht mal unbedingt, um jetzt Kohle zu verdienen, sondern um mal so ein bisschen Sesshaftigkeit wieder zu haben. Man kommt nach Hause und kann Dinge plötzlich ganz anders wertschätzen. Zum Beispiel auch die Sesshaftigkeit, aber natürlich auch die Annehmlichkeiten in Deutschland, die Sicherheit, die wir hier haben. Die Vertrautheit, das alles sieht man nochmal ganz anders, wenn man eine Weile unterwegs war.
Dann hat Corona euch als begeisterte Reisende wahrscheinlich auch hart getroffen. Habt ihr denn Pläne für die mittlere Zukunft oder die nähere, wo es hingehen könnte?
Ja, Corona hat uns tatsächlich ausgebremst, das muss ich sagen. Aber innerhalb von Europa sind wir bisher auch immer wieder mal verreist. Wir werden auf jeden Fall auch wieder segeln dieses Jahr. Gehen gerne ans Meer oder aufs Meer, ja.
Aber jetzt war ja auch der Comic ein wesentliches Abenteuer, das man kurz vorher noch gar nicht sich ausgemalt hätte wahrscheinlich. Überlegt ihr denn, ob ihr das irgendwie fortsetzen wollt, also einen zweiten Band machen oder in der Richtung bleiben?
Konkret gibt's da überhaupt nichts. Ich habe schon, ich liebäugle mit der Idee, tatsächlich was zu machen, was dann für Schulen geeigneter ist. Zum einen ohne eben diese Partei im Vordergrund zu haben Und vielleicht muss man dafür auch nochmal eine andere Sprache wählen, eine andere Geschichte wählen, damit man die Schüler und Schülerinnen da besser abholen kann. Ich weiß von Lehrern und Lehrerinnen aus unserem Freundeskreis, dass Antisemitismus an Schulen ein Thema ist. Und das wäre durchaus eine Möglichkeit, da nochmal nachzusetzen.
Ein Zeichner, der darauf Lust hat, hättest du ja wahrscheinlich an der Hand jetzt.
Das ist richtig.
Was immer daraus wird, viel Erfolg dabei und danke, dass du in der Sendung warst.
Danke.
SWR 2 Tandem mit Frauke Bahle. Die Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik saß Matthias Wunderlich und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.